Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Bündnis und Verteidigungsfähigkeit nachhaltig sichern, Strategie zur Stärkung der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie umgehend anpassen. Vorgesehen ist es hierzu 39 Minuten zu debattieren. Ich eröffne die Aussprache und gebe das Wort für die CDU-CSU-Fraktion dem Kollegen Thomas Rübecke.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der nächsten Woche werden wieder die Ostermärsche das Bild Land auf, Land ab von Deutschland prägen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die eine oder der andere aus der linken Hälfte dieses Hauses in der Vergangenheit an diesen Märschen teilgenommen hat oder vielleicht sogar auch in der nächsten Woche wieder teilnehmen wird. Und man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass auch in diesem Jahr bei diesen Ostermärschen wieder gegen die Rüstungsindustrie und die Rüstungspolitik auch in Deutschland gewettert werden wird. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Kolleginnen und Kollegen, ist einer der Gründe, weshalb wir mit dem vorliegenden Antrag dafür werben, dass die Strategie zur Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in Deutschland ausgerechnet jetzt überarbeitet und neu vorgelegt wird. Wir müssen ein Signal in dieses Land setzen, das zu der richtigen und berechtigten Zeitenwende mit der Umsteuerung unserer Streitkräfte auf Bündnis- und Landesverteidigung, mit der Stärkung der Bundeswehr durch personelle Aufrüstung und natürlich materielle Ausrüstung auch verbunden sein muss, ein klares Bekenntnis zur deutschen Rüstungsindustrie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zeitenwende bedeutet eben nicht nur Geld für militärische Beschaffung zur Verfügung zu stellen. Zeitenwende bedeutet, dass die Menschen ihre Einstellung zur Notwendigkeit von Bündnis- und Landesverteidigung und zur Stabilität in Deutschland ändern müssen. Über 135.000 Mitarbeiter arbeiten in Deutschland allein in der Rüstungsindustrie. Sie erzielen dabei einen Umsatz von 30 Milliarden Euro. Aber das sind nicht nur quantitative Alleinstellungsmerkmale, sondern auch qualitativ ist die deutsche Rüstungsindustrie wettbewerbsfähig in Europa und international. Und trotzdem macht der Anteil der in Deutschland hergestellten Rüstungsgüter an der europäischen Beschaffung nur einen geringen Anteil aus. 78% der europäischen Beschaffungen finden außereuropäisch statt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die aus 2020 und damit aus der Zeit vor dem Ukraine stammende Strategie der Bundesregierung zur Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ausgerechnet jetzt erneuern und anpassen müssen. Lassen Sie mich aus unserem vorliegenden Antrag daher nur drei Beispiele nennen, die die Umsteuerung deutlich machen. Wir müssen dazu kommen, dass insbesondere unsere nationalen Aufträge, also die Aufträge, die wir für die Bundeswehr erteilen, dauerhaft und verlässlich für die Industrie planbar sind. Wir brauchen wie andere Nationen auch Rahmenverträge, insbesondere für die Beschaffung von Munition. Es macht keinen Sinn, dass Sozialdemokraten öffentlich die Leistungsfähigkeit der deutschen Rüstungsindustrie kritisieren, ohne gleichzeitig sicherzustellen, dass die deutsche Rüstungsindustrie durch stetige und konsequente Beschaffung auch die notwendige Infrastruktur für die Auftragsabwicklung vorhalten kann, meine Damen und Herren. Und dazu gehört auch, dass die Möglichkeit der Umsetzung und Qualifizierung der Produkte der deutschen Rüstungsindustrie als Schlüssel Technologie anerkannt werden. Andere Nationen machen uns das vor. Kein anderes europäisches Land schreibt so viel Rüstungsbeschaffung innerhalb der Europäischen Union aus wie Deutschland. Und ich will Ihnen auch ein Beispiel nennen. Wir haben zwar die Beschaffung von Booten beispielsweise für die Marine als Schlüsseltechnologie klassifiziert. Trotzdem schreibt das Bundesverteidigungsministerium jetzt diese Boote europäisch aus. Wir halten das für einen Widerspruch. Wer Schlüsseltechnologie in Deutschland halten will, muss der Schlüsseltechnologie auch die notwendigen Aufträge im Rahmen einer nationalen Beschaffung vermitteln. Lassen Sie mich ein zweites Beispiel nennen der Umsteuerung. Nehmen Sie das Beispiel der Rüstungsexportpolitik. Die Bundesregierung hat seit Beginn immer wieder für ein Frühjahr angekündigt, ein Rüstungsexportgesetz vorzustellen. Und die Bundesaußenministerin hat damals noch von einem restriktiven Rüstungsexportkontrollgesetz geschaffen. Meine Damen und Herren, gerade im Bereich der zivil und militärisch nutzbaren Güter ist unsere Rüstungsexportpolitik ein Hemmnis für unsere deutsche Rüstungsindustrie. Bearbeitungsdauern von teilweise 30 bis 36 Monate machen unsere deutsche Rüstungsindustrie europäisch und international eben gerade nicht wettbewerbsfähig. Wir brauchen eine Rüstungsexportpolitik, die konsequent eben auch die Stärken unserer Industrie erkennt, sie einbindet und Ihnen als Antragsteller auch eine Transparenz verschafft. Was ist eigentlich daran schlimm, dass wir einen Massenspektrometer auch als Gut der Gesundheitsvorsorge außerhalb von europäischen Ländern exportieren lassen, ohne dass wir 36 Monate für die Erteilung dieser Genehmigung brauchen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir brauchen ein Umdenken in der Rüstungsexportpolitik. Wir müssen Ermöglicher von Rüstungsexporten werden und nicht mehr Verhinderer sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und lassen Sie mich am Schluss sagen, wir brauchen auch verstärkte europäische Kooperation bei Beschaffungsprojekten. Und das kann nicht bedeuten, dass in Europa der deutsche Makel auf bestimmten Rüstungsgütern liegt. Die Beteiligung deutscher Rüstungsunternehmen an europäischen Produktionen darf eben nicht mehr davon abhängen, ob es in Deutschland ein Veto gegen die Herstellung dieser und Export dieser Rüstungsgüter gibt oder nicht. Kurzum, es gibt viel zu tun. Wir brauchen dringend ein klares Bekenntnis zum Rüstungsstandort in Deutschland. Wir brauchen es für unsere eigene Bündnis- und Landesverteidigung. Und wir brauchen es auch für unsere europäische gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Vielen herzlichen Dank.
Der Kollege Dr. Joe Weingarten hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Und aus gegebenem Ansatz und mit großem Dank für die geleistete Arbeit, lieber Herr Gerland vom Büro der Wehrbeauftragten, meine Damen und Herren! Der uns hier vorliegende Antrag der CDU-CSU ist dünn, oberflächlich und von einer solchen intellektuellen Kargheit, dass man sich wirklich fragen muss, was die Verfasser sich dabei gedacht haben und wo sie die letzten zwei Jahre verbracht haben. Und wie begeistert sie von ihrem eigenen Antrag sind, sieht man ja an der schütteren Präsenz der CDU-CSU-Fraktion bei dieser Debatte. Dieser Antrag hat keine stringente Strategie, sondern ist eine Aneinanderreihung von Forderungen, die einander zum Teil sogar widersprechen. Denn man kann keine strikte Bevorzugung deutscher Rüstungstechnologie fordern und ein paar Zeilen weiter eine europäische Gesamtstrategie propagieren. Das widerspricht sich einfach. Und schon Ihre Beschreibung der aktuellen Situation ist grundfalsch. Denn die Wahrheit ist, das Verhältnis zwischen der Politik und der wehrtechnischen Industrie ist seit dem Amtsantritt von Bundeskanzler Olaf Scholz besser denn je. Die Bundeswehr bekommt heute, was sie braucht, und die Industrie kann sich auf unser Wort verlassen. Die Teilnahme von Olaf Scholz am Spatenstich für eine neue Munitionsfabrik in Unterlüß ist ein Beleg dafür. Und das alles in bemerkenswertem Tempo. Die Genehmigung für diese Munitionsfabrik in Niedersachsen wurde in rund 4 Wochen erteilt und nicht in 5 Jahren wie früher. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das Deutschlandtempo, vor das der Bundeskanzler und diese Koalition stehen. Und das war vorher deutlich anders. Die Verteidigungsindustrie hat für die Bundeskanzlerin Merkel und ihre VerteidigungsministerInnen keine Rolle gespielt, weder strategisch noch durch gezielte Beauftragungen. Sie und die damit dort Beschäftigten wurden an den Rand gedrängt und ignoriert. Ergebnis? Die Bundeswehr war massiv kaputt gespart und nur noch durch permanente Improvisation handlungsfähig. Zentrale Rüstungsprojekte waren gescheitert, lagen auf unendlicher Halde oder waren in keiner Weise finanziert. Die Kasernen verkommen, die Wehrpflicht dem Zeitgeist geopfert. Die Ampel hat dem gegengesteuert. Schon in ihrer Koalitionsvereinbarung 2021 vor allen Dingen aber durch das 100 Milliarden Sonderprojekt, die wir für die Bundeswehr neben der Steigerung des Verteidigungshaushalts mobilisiert haben, um erst einmal die größten Löcher zu stopfen, die Ihre Verteidigungspolitik hinterlassen hat. Wir haben Sicherheit geschaffen, nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die Beschäftigten dort. Mit Ihnen, den Betriebsräten und den Gewerkschaften, sind wir in einem permanenten Austausch. Und wir zeigen den Beschäftigten den Respekt und die Anerkennung, von denen in Ihrem Antrag mit keinem Wort die Rede ist. Und so ist seither vieles erreicht worden. Wir haben als Ampelkoalition das größte Modernisierungsprogramm in der Geschichte der Bundeswehr aufgelegt. Vom 100 Milliarden Sondervermögen sind in Rekordzeit 80% beauftragt in der Produktion oder in der Auslieferung. Allein an einem Tag, dem Mittwoch dieser Woche, wurden mehr Rüstungsprojekte vom Verteidigungs- und vom Haushaltsausschuss freigegeben als in manchen Gesamtjahren unter Verantwortung von CDU und CSU. Die Vergabe- und Beschaffungsverfahren wurden rechtlich entschlackt, mit besserer Organisation hinterlegt und auf Schnelligkeit ausgerichtet. Und das alles kommt unserer Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie zugute. Mit massiven Bestellungen und langfristigen Ansätzen, die den Unternehmen Planungssicherheit geben, mit eigenen Investitionen des Bundes in Liegenschaften und Produktionseinrichtungen, beispielsweise in die Werften in Mecklenburg-Vorpommern, und mit der Unterstützung europäischer oder bilateraler Beschaffungsvorhaben, etwa bei den U-Booten oder der Fregatte F-126. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, wir verstehen, dass es Sie schmerzt, dass die Ampelkoalition jetzt die Maßnahmen zur Stärkung unserer Sicherheit und unserer Verteidigungsindustrie umsetzt, die Sie zwei Jahrzehnte lang nicht machen konnten oder nicht machen durften. Ja, jetzt seid ihr Helden. Wo war der denn vor ein paar Jahren? Wir akzeptieren nicht, dass Sie den Schmerz über Ihre eigene Unzulänglichkeit jetzt auf Kosten unserer Streitkräfte und unserer Verteidigungsindustrie ausleben. Das ist der Bedeutung des Themas und der Sorge der Menschen nicht angemessen. Die Koalition stellt dem eine europäisch orientierte, an den Bedürfnissen der Bundeswehr ausgerichtete und solide Rüstungsstrategie entgegen. Wir lehnen Ihren Antrag ab. Vielen Dank.
Für die AfD hat Rüdiger Okersen jetzt das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es liegt vor ein Antrag der CDU zur Stärkung der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. An sich ist dieser Antrag zustimmungsfähig. Er enthält Forderungen, die wir als AfD im Grundsatzprogramm haben und Details, die wir seit 6 Jahren in unzähligen Anträgen hier im Bundestag vorschlagen. Die CDU hat jeden Antrag der AfD zur Verbesserung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr abgelehnt. Die Brandmauer war der CDU stets wichtiger als die Sicherheit Deutschlands. Aber das müssen Sie mit Ihrem Gewissen vereinbaren, nicht wir. Und wie wichtig Ihnen das Thema in Wirklichkeit auch heute noch ist, und das stelle ich auch fest, sieht man ja daran, dass Sie gerade mal mit 5% Ihrer Fraktionsstärke bei Ihrem eigenen Antrag heute hier präsent sind. Und doch, meine Damen und Herren, ist dies einer der typischen CDU-Anträge, der Unbehagen auslöst. Und ich will Ihnen aufzeigen, warum das so ist. Da ist erstens die politische Vergangenheit der CDU. Die Union regierte Deutschland 16 Jahre, und es war in dieser Zeit, als die größten Fehler für Deutschlands Sicherheit und Zukunft gemacht wurden. Die CDU ist der Totengräber der deutschen Verteidigungsbereitschaft. Und Totengräber sind unwürdige Aufbauhelfer. Zum Zweiten sind da die zwei Lager innerhalb der CDU. Da ist das Lager Friedrich Merz, das sich hier im Bund für die Korrektur der Merkel-Politik stark macht, also auch für einen Wiederaufbau der deutschen Wehrfähigkeit. Aber dann ist da eben auch das große Merkel-Lager mit den grünen Landesfürsten Daniel Günther und Hendrik Wüst an der Spitze. Und die wollen das Geld lieber in die grüne Transformation stecken, statt in Deutschlands Sicherheit. Die CDU hat zwei Gesichter, titelte gestern die Welt. Und deshalb fragt man sich bei jedem ihrer Anträge, die im Grundsatz richtig sind, ob sie das dann auch wirklich so umsetzen wollen und vor allen Dingen können. Und da ist drittens ein Denkfehler grundsätzlicher Natur. Und das ist der EU-Fetischismus der Union. In Ihrem Antrag machen Sie sich für die deutsche wehrtechnische Industrie stark. Aber dann argumentiert die CDU-CSU immer wieder für eine tiefe Integration der deutschen Rüstung mit anderen EU-Staaten. Zur Klarstellung. Natürlich sieht auch die AfD die Notwendigkeit von internationaler Kooperation in der Rüstung. Alles andere wäre Unfug. Der Unterschied zur CDU besteht allerdings darin, dass wir im Grundsatz deutsch produzieren wollen und diesen nationalen Anspruch also auch konsequent verfolgen. Die Kooperation mit Partnern muss aus einer Position der nationalen Stärke heraus verhandelt werden. Sie ist der zweite Schritt in der Rüstungspolitik und nicht der Beginn. Der Antrag wird an den Ausschuss überwiesen. Dem stimmen wir selbstverständlich zu. Vielen Dank.
Für Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt Sarah Nanni das Wort.
Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Gerland, der heute das letzte Mal bei uns sein wird in Vertretung der Wehrbeauftragten. Wir haben, liebe Union, seit dem 5.3. einen Vorschlag vorliegen zum Thema Rüstungsindustrie aus der Feder einer konservativen Politikerin, nämlich der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ich weiß nicht, ob Sie das Papier schon mal gesehen haben. Ich habe sonst auch noch mal dabei. Das ist die europäische Verteidigungsindustriestrategie. Und da wird davon gesprochen, wie wir es schaffen können, in Europa die Kapazitäten aufzubauen, damit die NATO sich besser ausstatten kann, damit wir die Ukraine gut versorgen und damit auch andere nationale Bedarfe gut in Zukunft gedeckt werden können. Es wird dort auch sehr genau beschrieben, in welchen geopolitischen Rahmenbedingungen wir uns befinden in Europa. Und ich empfehle wirklich die Lektüre. Es wird auch klar dargestellt, warum diese Herausforderungen für unsere nationalen Armeen industriepolitisch in Europa nur gemeinsam gemacht werden können. Das ist in Ihrem Antrag gar nicht Thema. Ich habe es noch mal gesucht. Das steht dann irgendwie im letzten Punkt unter 11. Ja, ein bisschen Europa machen wir auch noch. Der Antrag ist ja nicht so alt, wenn ich es richtig sehe. Eine Woche nach der Industriestrategie der Kommissionspräsidentin veröffentlicht. Da muss man sich schon wundern, dass das kein Thema ist. Und ehrlich gesagt, wenn man Ihren Antrag liest, dann denkt man sowieso, der kommt direkt aus den 90er Jahren. Direkt aus den 90er Jahren. Verteidigungspolitik ist vor allem Industriepolitik. Verteidigungspolitik ist Arbeitsplatzpolitik. Verteidigungspolitik ist Politik im Zweifel auch für den Wahlkreis. So liest sich das, und ich glaube, das ist keine zeitgemäße Antwort mehr. Ja, wir brauchen eine starke industrielle Basis, aber eben nicht rein national. Wenn 27 Nationen in Europa alle starke nationale Strategien haben, dann haben wir im schlimmsten Fall irgendwann 27 Systeme in jedem Bereich. Wir haben heute schon eine große Anzahl unterschiedlicher Großwaffensysteme. Das ist nicht effizient, und das arbeitet auch nicht für die Interoperabilität. Und es gibt noch viele andere Gründe, warum das der falsche Weg ist. Einen will ich noch benennen. Sie reden ja gerne auch von Rüstungsexporten. Wenn ich jetzt verschiedene Nationen habe, die das gleiche Produkt herstellen und es nicht zusammen machen, sondern jeder für sich, dann ist natürlich der Exportdruck total hoch. Das sehe ich ja ein. Und deswegen schlägt ja Ihre Parteifreundin Ursula von der Leyen in der Kommission vor, dass man in Zukunft nur noch ein großes System hat, ein europäisches, koordiniert nicht mit allen zusammen, sondern mit denen, die daran arbeiten wollen. Dann sinkt auch der Exportdruck. Dann kauft man nämlich jeweils dieses eine Produkt und nicht jeder muss gucken, wie er auf dem Weltmarkt noch seine Margen hinbekommt. Ich empfehle, schauen Sie sich die Strategie an. Und wir als Grüne werden die Umsetzung der Verteidigungsindustriestrategie der Kommission auch Sie positiv begleiten. Und ich lade Sie dazu ein, das gleich zu tun. Danke schön.
Der Kollege Alexander Müller hat das Wort für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die freiheitlichen Demokratien in der Welt, die stehen unter Druck. Autokraten in dieser Welt bedrohen uns, sie rüsten auf, sie greifen unverhohlen an. Und wenn wir unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung schützen wollen, unsere Art zu leben, wenn wir die verteidigen wollen, unsere Meinungsfreiheit, unsere Demokratie, das System der Marktwirtschaft, unsere Friedensordnung, unsere Seewege, dann müssen wir uns anders aufstellen und müssen in der Tat etwas für unsere Verteidigungsindustrie tun. Wir brauchen eine starke Bundeswehr. Wir brauchen aber auch in Deutschland, in Europa eine starke Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Das ist notwendig, um nach außen ein klares und deutliches Signal zu geben. Und dafür brauchen wir auch eine starke Zusammenarbeit in Europa. Das ist ja hier auch schon angesprochen worden. Wir brauchen mehr Kooperation in der Rüstungsindustrie in Europa. Nehmen wir nun mal unsere Kampfflugzeuge, die hier in Europa in unseren Armeen unterwegs sind. Das ist der Tornado und das alles in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Der Eurofighter, das ist die Dassault Rafale, der Saab Gripen, dann haben wir hier F-15, F-16, F-35, F-18 und noch die alten Sowjetmodelle Sukhoi und MiG. Bei den Panzern das gleiche Bild. Auch hier, da haben wir den Leopard, den Leclerc, den Challenger, den Abrams, die Ariete. Jetzt kriegen wir noch den südkoreanischen K2 dazu und die alten russischen Typen. Das ist ein riesiges Feld von verschiedenen Typen. Und das müssen wir dringend konsolidieren und stärker miteinander zusammenarbeiten. Jede Entwicklung von so einem neuen Waffensystem kostet irres Geld, und das können wir uns in Europa nicht leisten. Wir müssen da besser zusammenarbeiten. Und auch wenn wir gemeinsame Einsätze machen als Europäer, und wir machen ja immer gemeinsame Einsätze, wenn wir gemeinsame Taktiken miteinander proben wollen, wenn wir gemeinsam in Simulatoren unsere Fahrer, unsere Piloten schicken wollen, dann brauchen wir einfach gemeinsame Systeme. Und deswegen müssen wir in Europa besser zusammenarbeiten. Aber Sie fordern in der Union genau das Gegenteil. Das ist ja hier angesprochen worden. Sie wollen bewusst national die Kapazitäten ausbauen. Sie wollen bewusst national beschaffen. Und das ist genau der falsche Weg. Wenn wir ein neues Waffensystem bestellen und beauftragen, ob das jetzt in Salzburg produziert und gebaut wird oder 10 Kilometer entfernt auf deutscher Seite in Bad Reichenhall, das sind doch dieselben Arbeiter, die da längst über die Grenzen drüber fahren. Wir haben eine Wirtschaftsunion in Europa. Wie kleinteilig wollen Sie es denn noch haben? Wollen Sie jetzt noch entscheiden, ob wir Schiffbau lieber in Schleswig-Holstein, in Hamburg oder in Niedersachsen machen? Das ist doch Planwirtschaft. Wir leben in einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, und das sollten wir auch so machen. Als wir, ich erinnere mich gut, vor 4 Jahren eine Ausschreibung hatten für ein Mehrzweckkampfschiff, da hatten, oh Überraschung, die Niederländer gewonnen. Die hatten einfach das scheinbar das beste und das günstigste Angebot. Die sofortige Reaktion der Union war, ab jetzt ist Schiffbau nationale Sicherheitsstrategie, einfach um zu verhindern, dass in Europa andere für uns Schiffe bauen. Und Herr Röbekamp hat es ja gesagt, hat das auch gelobt und fokussiert das jetzt wieder, dass wir sowas national machen sollen. Nein. Und warum sollten wir das nicht national machen? Wenn wir uns selbst beschränken, wenn wir also eine Menge Anbieter haben und beschränken unser Angebot, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir eben nicht das beste Angebot zum günstigsten Preis für unsere Bundeswehr beschaffen, sondern aus einem reduzierten Kreis einfach das viel zu viel Geld dafür bezahlen. Und wenn wir dann einen deutschen Anbieter haben, der nachher ein Preismonopol hat, dann kann der uns die Kosten aufdrücken. Das ist der ganz falsche Weg. Und dann haben Sie noch einige andere Punkte in Ihrem Antrag drin. Sie haben eine tolle Idee. Wir sollten die Zulässigkeit der Direktvergabe verstärkt nutzen. ohne zu bemerken, dass wir das längst machen. Sie haben es bemerkt, weil Sie schreiben das Beispiel, nämlich unsere Führungsfunkgeräte, da machen wir das zum Beispiel. Also es ist eine klasse Idee, aber abgehakt, ist durch Regierungshandeln längst erledigt. Sie fordern mehr Rahmenverträge. Auch das machen wir längst. Das machen wir bei der Munition, das haben wir jetzt beim Leo 2 mitgemacht, das machen wir auch bei den Führungsfunkgeräten. Alles längst Regierungshandeln. Vielleicht bringen Sie mal ein paar neue Ideen. Sie haben geschrieben, Taxonomie. Tolle Idee von Ursula von der Leyen, die den Green Deal in Europa und damit auch die Taxonomie erfunden hat. Die Rüstungsunternehmen kriegen keine Kredite mehr. Auch das ist der falsche Weg. Das kann es nicht sein. Was wir brauchen jetzt, ist eine stärkere europäische Zusammenarbeit. Wir brauchen langfristige Verträge mit der Industrie und Kapazitäten entsprechend. Wir brauchen Entbürokratisierung der Beschaffung. Das ist genau das, was wir machen mit dem Bundeswehrbeschleunigungsbeschaffungsgesetz. Die Erlasse von Boris Pistorius, marktverfügbar. Gerät, weniger Juristerei. Das ist es, was wir jetzt brauchen. Und ich will zum Schluss mich auch noch mal bedanken bei Hans-Ulrich Gerland für die vielen Jahre, die er uns hier im Bundestag begleitet hat. Alles Gute auch für die Wehrbeauftragte, die heute leider erkrankt ist. Bringen Sie uns Ihre Genesungsgrüße mit und Ihnen für Ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute. Vielen Dank.
Dr. Reinhard Brandl hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Müller, ich glaube, wir brauchen uns von der FDP nicht vorwerfen lassen, dass wir als Union nicht europäisch denken. Wenn ich in die letzte Legislaturperiode zurückdenke, waren wir diejenigen, die gerade im Rüstungsbereich die europäischen Kooperationen nach vorne gestellt hat. In unserer Regierungsverantwortung, als zum Beispiel passiert, dass die Niederlande fast ihre kompletten Landstreitkräfte unter deutsches Kommando gestellt haben. Wir haben gemeinsam mit den Franzosen die C-130J beschafft und nur in Evreux stationiert. Wir haben FCAS mit auf den Weg gebracht. Es war die Union, die die ganze Zeit versucht hat, auch europäische Anträge zu stellen. Und ich frage Sie, Frau Nanni, weil Sie jetzt so klug hier dazwischen rufen, welches europäische Projekt hat die Ampel in ihrer Zeit auf den Weg gebracht im Rüstungsbereich? Mir fällt nämlich keines ein. Und deswegen müssen wir uns das von Ihnen auch nicht vorwerfen lassen. Und der Kollege von der SPD, wissen Sie, Sie haben uns mit Ihrem Sondervermögen, so wie Sie es ausgestaltet haben, ein echtes Ei gelegt. Wir als Union haben zugestimmt, dass es ein Sondervermögen gibt, weil wir wussten, wir müssen die Bundeswehr besser ausrüsten. Wir brauchen für herausgehobene Projekte zusätzliche Mittel. Was hat die Ampel in der Umsetzung gemacht? Die hat Projekte, die längst finanziert waren unter unserer Regierungsverantwortung, in das Sondervermögen geschoben und damit sich Luft im Verteidigungshaushalt verschafft, weil die Ampel nicht in der Lage ist, den Verteidigungshaushalt entsprechend anzuheben. Das ist die Wahrheit. Und jetzt sage ich Ihnen mal Folgendes, wenn Sie sagen, es sei nicht finanziert gewesen, die Projekte. Bei jeder einzelnen Vorlage, die wir im Verteidigungs- und im Haushaltsausschuss beraten, unterschreibt das Bundesfinanzministerium, dass diese Vorlagen finanziert sind. Und sie waren finanziert. Was fehlt, ist, dass Sie den Verteidigungshaushalt entsprechend des Bedarfs anheben. Haben Sie letzte Woche Zeitung gelesen? In der Zeitung ist durchgestochen worden, was Finanzminister Lindner den einzelnen Ressorts geschrieben hat, nämlich mit wie viel Geld Sie im nächsten Jahr rechnen können. Herr Minister Pistorius hat einen Brief bekommen von seinem Parteifreund Lindner. Er bekommt nächstes Jahr im Verteidigungshaushalt 50 Millionen mehr. Ich weiß, er ist nicht Parteifreund, ich habe mich versprochen. Er ist ein Ampelfreund. Also, von seinem Ampelfreund hat er bekommen 50 Millionen mehr. Das Finanzloch, das wir im Verteidigungshaushalt haben, ist 50 Milliarden. 2027 ist das Sondervermögen zu Ende. Wir haben keinen einzigen Vorschlag von Ihnen gehört, wie dieses Finanzloch 2027 auf 2028 geschlossen werden soll. So kann man nur regieren, wenn man davon weiß, dass man dann, wenn es soweit ist, nicht mehr Verantwortung trägt. Und meine Damen und Herren, wir machen uns ernsthaft Gedanken um die Rüstungspolitik. Ja? Jetzt sagen wir noch ein Beispiel, weil die SPD jetzt hier so lacht. Seit 2013 steht in jedem Papier, das wir als Union zur Rüstung veröffentlicht haben, wir brauchen Drohnen, weil wir wissen, dass Drohnen die zentrale Fähigkeit heute auf dem Schlachtfeld ist. Wer hat verhindert, dass die Bundeswehr Drohnen beschafft? Wer war es? Es waren die Grünen und es war die SPD. Und jetzt stellen Sie sich nicht so hin, als ob Sie die Bundeswehr in irgendeiner Form verteidigungsfähig machen. Was Sie machen können, ist Schulden, nicht mehr. Nicht mehr. Und deswegen braucht es so bald wie möglich auch wieder einen Regierungswechsel, auch für die Bundeswehr, auch für die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes.
Der Kollege Dr. Christian Klink hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, König Arthur hatte Excalibur, Boudicca hatte ihren Streitwagen, Herkules hatte sein Löwenfell. Die Kampfkraft von Soldaten und Streitkräften hängt zu einem großen Teil von ihrem Material und ihrer Ausrüstung ab. Persönliche Schutzausrüstung kann den Unterschied machen zwischen einem Soldaten, der stirbt, und einem Soldaten, der nach Hause zu den Lieben zurückkehrt. Die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, die unsere Ausrüstung produziert, ist wichtig für Deutschland. Deswegen ist es gut, dass wir heute im Bundestag über sie sprechen, aber es sollte nicht auf der Basis gröblicher Unwahrheiten geschehen, wie es Herr Brandl eben vorgetragen hat. Wenn du den Frieden willst, rüste dich für den Krieg, sagten die Römer. Die Neuzeit hat diesen Grundsatz differenzierter betrachtet. Doch jetzt können wir Sicherheit nur gegen Russland organisieren. Und das wird uns auch gelingen. In unserem Bündnis werden wir unsere Freiheit, unsere Sicherheit und unsere Demokratie bewahren. Dafür brauchen wir eine starke Bundeswehr und eine leistungsfähige Industrie. Aber, sehr geehrte Damen und Herren, ich spreche nicht von einer Militarisierung. Das Ziel dieser Politik ist der Frieden. Wir müssen und wir werden so stark sein, dass uns und unsere Verbündeten niemand angreift. Somit möchte ich den Satz der Römer in unserem modernen Sprachgebrauch bekräftigen. Im Sinne des Friedens müssen wir unsere Verteidigung stärken. Die Leistungsfähigkeit der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie hängt stark von politischen Entscheidungen ab. In diesem Sinne hat die Ampelkoalition Verbesserungen im Beschaffungswesen erreicht. Es sind schon viele Argumente ausgetauscht worden, was wir alles gemacht haben, wo möglicherweise auch Defizite der Vorgängerregierungen lagen. Es wurden bedeutende Fortschritte erzielt. Wahr ist aber auch, dass es noch viel zu tun gibt. Wir brauchen den Mut zu strategischen Beteiligungen, beispielsweise in der Marinetechnik, wo wir die Möglichkeit haben, einen nationalen Champion zu schaffen. Zudem ist eine Steigerung der Industriekapazitäten von großer Bedeutung für unsere Bundeswehr und für die Unterstützung der Ukraine. Bei beiden Themen müssen und werden wir vorankommen. Meine Damen und Herren, ich bin zuversichtlich, dass wir bei der Hilfe für die Ukraine zu mehr Gemeinsamkeit zurückkehren werden. Ich möchte zunächst bekräftigen, dass wir nicht ausschließlich in einer Kriegslogik verharren dürfen. Selbstverständlich ist es legitim, darüber nachzudenken, wie dieser Krieg beendet werden kann. Doch dabei sind Diplomatie und unsere Militärhilfe, um den Raum für Diplomatie zu öffnen, doch zwei Seiten derselben Medaille. Wir tun viel, und der Bundeskanzler hat in seiner Regierungserklärung am Mittwoch darauf hingewiesen, dass wir noch mehr tun werden. Deswegen sollten wir jetzt vergangene Verletzungen hinter uns lassen und gemeinsam im Sinne der Ukraine nach vorne schauen. Und das möchte ich Ihnen als jemand sagen, den die Diskussion der vergangenen Wochen, mehr noch aber das Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer, persönlich betroffen macht. Die Zeit drängt. Die verheerenden russischen Angriffe gegen die zivile Infrastruktur der Ukraine, beispielsweise in der letzten Nacht, erfordern eine klare Antwort. Die Antwort kann nur in einer stärkeren Unterstützung der Ukraine liegen. Dies wiederum erfordert eine Ausweitung unserer Produktion. Und da kommen wir nicht gegeneinander, sondern gemeinsam am besten voran. Auch in diesem Sinne brauchen wir eine sinnvolle Industriestrategie. Und deswegen habe ich mich anfänglich über den Antrag der CDU auch durchaus gefreut. Doch mit diesem Antrag lösen Sie den Anspruch, konstruktive Opposition zu sein, nicht ein. Denn im entscheidenden Punkt weigert sich die CDU, Farbe zu bekennen. Bei der Finanzierung des 2-Prozent-Ziels, hier gibt es ja durchaus Vorschläge. Die SPD-Fraktion ist der Ansicht, dass wir dazu auch über die Steuerbelastung von hohen Erbschaften und großen Vermögen sprechen müssen. Zudem ist die Schaffung von Sicherheit in Europa eine Generationenaufgabe. In der derzeitigen geopolitischen Situation ist eine strikte Auslegung der Schuldenbremse falsch. Von der CDU höre ich immer nur, wir müssen liefern und die Bundeswehr muss besser ausgestattet sein. Das verstehe ich. Aber ohne konkrete Aussagen zur Finanzierung sind das doch reine Lippenbekenntnisse. Kein Beitrag durch große Vermögen in der größten Krise der Nachkriegsgeschichte und gleichzeitig keine Bewegung bei der Schuldenbremse? Ja, der Staat muss sparsam sein. Aber die für unsere Sicherheit erforderlichen Geldsummen werden wir nicht im laufenden Betrieb erwirtschaften können. Die CDU sieht den vermeintlichen Splitter im Auge des Gegenübers, aber sie sieht den Balken im Auge der eigenen Partei nicht, nämlich dass sie in dieser Frage blank sind, während sie gleichzeitig einen Antrag dazu vorlegen. Da sind sie inhaltsleer. Und ich sage Ihnen ganz klar, wer in dieser Lage die Schuldenbremse unverändert aufrechterhalten will, wie die CDU es tut, der möchte vielleicht ein Freund der Ukraine und ein Verteidiger der Demokratie sein. Aber ich kann ihn oder sie nicht als einen weitblickenden Politiker bezeichnen. Meine Damen und Herren, niemand will eine hemmungslose Verschuldung, aber wir brauchen eine Reform der Schuldenbremse. Sie können sich um diese Frage nicht länger herumdrücken, liebe CDU. Also hören Sie auf, Menschen hinter die Fichte führen zu wollen, und werden Sie mal ein konstruktiver Teil der Debatte. Denn es zeichnet sich ja eigentlich ein Weg ab, den wir gemeinsam gehen können. Eine Ausweitung und Verstetigung unserer Militärhilfe für die Ukraine, parallel diplomatische Initiativen, eine Vollausstattung unserer Bundeswehr und gleichzeitig eine maßvolle Reform der Schuldenbremse. Auf diesem Weg können wir Freiheit, Sicherheit und Frieden gemeinsam erreichen. Denn dass der Frieden das höchste Gut ist, das wussten schon die Römer. Kein Heil liegt im Krieg, sagte Vergil. Wir alle ersehnen den Frieden.
Jetzt hat Robert Fahle das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Der CDU-CSU-Antrag läuft darauf hinaus, mehr Geld in die Rüstungsindustrie zu pumpen und die Kriegskapazitäten zu steigern. BlackRock und Rheinmetall lassen grüßen. Es macht keinen Sinn, die deutsche Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umzustellen, was Robert Habeck schon begeistert aufgegriffen hat und zur Sitzung gerufen hat. Und zu einer weiteren Wohlstandsvernichtung wird das in unserem Land noch zudem führen. Der Ukraine-Konflikt soll als Vorwand genutzt werden, um sich in den nächsten Jahren für einen heißen Krieg gegen Russland zu rüsten. Fakt ist, Russland hat kein NATO-Land angegriffen, schon gar nicht Deutschland oder die baltischen Staaten, die am lautesten zum Krieg trommeln. Der kollektive Westen ist mit seinen unzähligen Sanktionspaketen und tausenden personenbezogenen Sanktionen vollständig gescheitert. Die russische Wirtschaft wächst 3,5%, die deutsche Wirtschaft schrumpft. Die Kriegsrhetorik der Grünen und der CDU-CSU gegen Russland ist grundgesetz- und völkerrechtswidrig. Wir brauchen eine Verteidigungsarmee ausschließlich zur Verteidigung, aber niemand hat uns angegriffen. Ich bin für Waffenstillstand, Verhandlungen und ein kollektives Sicherheitssystem, was auch Russland in Europa einschließt. Denn was wir brauchen, ist eine Einfriedung dieses Konflikts und Frieden in Europa. Vielen Dank.
Jetzt hat Merle Spellerberg das Wort für Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Gerland aus dem Büro der Werbeauftragten und liebe Kolleginnen. Wir müssen unsere Bündnis- und unsere Verteidigungsfähigkeit sichern. Personell und materiell einsatzbereit sein. Wir müssen wehrhaft sein. Dafür brauchen wir eine gut ausgestattete Bundeswehr. Ebenso außer Frage steht unsere Unterstützung für die Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Aggression. Und bei beidem spielt die Rüstungsindustrie als unser Partner eine wichtige Rolle. Und diese Rolle müssen wir politisch mitbestimmen. Was in dem Antrag der Union zu kurz kommt, ist das Bewusstsein dafür, dass die Rüstungsindustrie eben nicht eine Industrie wie jede andere ist. Es geht hier um Waffen, die schützen können, die aber auch Leben nehmen können, die verletzen können. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und was auch fehlt, das ist ein wirklich langfristiger Plan für unseren Umgang mit der Rüstungsindustrie. Es ist unbestritten, dass wir insbesondere mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine die Rüstungsindustrie dabei unterstützen müssen, ihre Produktionskapazitäten so schnell wie möglich hochzufahren. Und zusätzlich müssen wir in der Lage sein, unseren eigenen Bedarf zu decken und weiter ein verlässlicher Partner in Europa und in der NATO zu bleiben. Aber, und das ist wichtig, liebe Kolleginnen, diese Kapazitäten müssen wir, sobald es die Sicherheitslage wieder zulässt, auch wieder herunterfahren können. Denn überschüssige Produktionskapazitäten der Zukunft dürfen weder zu anlassloser Aufrüstung noch zu einem Exportdrang führen, der im schlimmsten Fall weltweit Konflikte verlängert und in den falschen Händen Menschenrechtsverletzungen verursacht. Wir brauchen eine Vision, wie die Strukturen der europäischen Rüstungsindustrie nachhaltig im Einklang mit unseren Werten und Interessen angepasst werden können. Wir müssen als Gesellschaft uns mit vielen noch offenen Fragen beschäftigen. Dürfen mit Waffen Gewinne erwirtschaftet werden, beziehungsweise was genau soll mit diesen Gewinnen passieren? Welche Besitzverhältnisse sollten in der Rüstungsindustrie eigentlich vorherrschen? Welche Rolle soll der Staat in unserer Rüstungsindustrie spielen? Wie können wir verantwortliche Technologieentwicklung und Souveränität gewährleisten? Wie können wir verhindern, dass Einzelinteressen von Rüstungsunternehmen Entscheidungen dominieren? Diese Debatten müssen wir auch in der Politik deutlich intensiver führen. Liebe Kolleginnen, wir brauchen Lösungen, die auch langfristig Frieden und Sicherheit garantieren. Wir brauchen eine Politik, die den Frieden und unsere Sicherheit priorisiert und nicht die Profite einzelner Rüstungsunternehmen.
Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 10.618 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf den Zusatzpunkt 10.